Heute bei «Apropos» die rasante Ausbreitung des Ebola-Virus. In der Demokratischen Republik Kongo, auch Kongo-Kinshasa genannt, breitet sich seit Wochen das Ebola-Virus aus. Und es ist fast nicht mehr zu stoppen. Weil es ist ein sehr seltener Erreger, der grassiert. Und es gibt noch keinen Impfstoff und auch kein Medikament dagegen.
The outbreak is completely out of control.
Medical experts say that the current strain of the virus has a particularly high mortality rate.
Stand heute sind über 700 Menschen am Ebola-Virus erkrankt, mindestens 180 sind daran gestorben. Was die Bekämpfung schwierig macht, ist, dass der Ausbruch eine sehr instabile Region betrifft. Viele Menschen trauen den Behörden nicht und sie wissen zu wenig über Ansteckungen und Viren. Einige glauben gar, Ebola existiert gar nicht. Fachleute sorgen sich, dass man gerade den grössten Ebola-Ausbruch erleben könnte, den es je gegeben hat.
Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.
And because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic, we will convene the emergency committee today to advise us on temporary recommendations.
Die Details dazu hat Anke Vosgrin, die Leiterin vom Wissensressort und heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Anke, schön bist du da.
Hey Alex.
Anke, wir starten zusammen in der Stadt Mongbalu im Nordosten von Kongo-Kinshasa. Dort haben sich vor rund 3 Wochen Szenen abgespielt, die man so noch sehr selten gesehen hat.
Misstrauen erschwert im Ostkongo den Kampf gegen Ebola. In 2 Städten haben aufgebrachte Bewohnerinnen und Bewohner vergangene Woche Ebola-Behandlungszelte in Brand gesteckt.
Es ist, so viel vorweg, nicht der erste Angriff auf eine Gesundheitseinrichtung. Was passiert da gerade in Kongo?
Wie du gesagt hast, für uns, wo wir jetzt von außen drauf schauen, da ist die Befürchtung groß, dass es der schlimmste Ausbruch, Ebola-Ausbruch der Geschichte werden könnte. Also diese Szene hat sich abgespielt am 22. Mai in der Kleinstadt Mongbalu. Die ist auch bekannt für ihre Goldminen. Dort wurde von den Einheimischen dort eine Gesundheitseinrichtung der Ärzte ohne Grenzen in Brand gesteckt. Der Hintergrund war, dass dort in der Ebola-Station Menschen gestorben sind. Die Angehörigen wollten nun ihre Toten traditionell begraben. Dazu werden sie gewaschen und eben die Angehörigen nehmen Abschied, alle gemeinsam von den Toten und küssen sie auch. Aber eigentlich müssten die Toten isoliert werden oder sogar verbrannt werden. Und dann haben die Ärzteschaft dort vor Ort hat die Toten quasi nicht herausgegeben. Und das hat dann so hohe Emotionen ausgelöst, dass die Angehörigen und Nachbarinnen und Nachbarn dann einfach diese Station in Brand gesteckt haben. Es ist aber keiner dabei ums Leben gekommen, also von den anderen, die dort waren, oder medizinisches Personal. Aber es war schon sehr dramatisch.
Was ist denn passiert in der Folge?
Es sind 18 Kranke geflüchtet aus der Station, also mutmaßlich Infizierte. Es war nicht bestätigt, aber das ist natürlich ein Drama, wenn die flüchten, untertauchen, weil es ist eine Isolierstation. Und eigentlich Ebola ist sehr ansteckend und man möchte eben, dass die Leute nicht Nachbarinnen und ihre Angehörigen anstecken. Ein Tag vorher war eine andere Ebola-Station bereits in Brand gesteckt worden. Das war weiter im Süden benachbart, aber eben dort ist auch Ebola schon ausgebrochen. Und das zeigt, dass ein tiefes Misstrauen vorherrscht in der Bevölkerung gegenüber den Autoritäten. Also dazu muss man wissen, dass die Demokratische Republik Kongo ist sehr instabil politisch, wie auch jetzt gerade, da gibt es einen Bürgerkrieg, der schon seit 30 Jahren anhält, aber jetzt gerade wieder sehr aktiv ausgebrochen ist. Und dieses Misstrauen richtet sich halt auch, und das ist jetzt sehr tragisch, gegen das medizinische Personal. Also viele von den Menschen, die dort leben, die glauben, dass gar keine Ebola-Infektion vorliegt, dass ihre Angehörigen gar nicht an Ebola erkrankt sind. Und das ist auch tragisch, weil die ersten Symptome, die sind so ein bisschen wie bei Malaria. Das heißt, man geht gar nicht mit schwerem Fieber, geht man gar nicht in diese Krankenstation. Das ist quasi normal. Und sie gehen halt eigentlich erst, um medizinische Hilfe zu holen, wenn es schon vielleicht auch zu spät ist, also wenn die Angehörigen schon sehr krank sind. Und dann sieht man, dass die dort sterben in den Isolierstationen. Und dann wird das so verknüpft, auch verständlicherweise, mit wir bringen unsere Kranken dahin, kriegen dann die Leichen zurück. Da hat man natürlich auch schon so ein großes Misstrauen. Es gibt auch Heiler dort oder Priester dort, die dann sagen, entweder wir beten jetzt für eine Genesung, sogar für also Krebsgenesung, das ist so Usus, das kommt vor. Oder dass ein Heiler dann sagt, mit traditioneller Medizin oder was auch immer, irgendwelchen Riten könnte man Krankheiten da bekämpfen. Und das kommt dann dazu, dass viele Menschen sogar leugnen, dass es überhaupt das Ebola-Virus gibt. Und was noch hinzukommt jetzt in der Region, das ist jetzt im Nordosten des Kongo, wo jetzt Ebola ausgebrochen ist. Und genau in der Region habe ich ja gesagt, dass da der Bürgerkrieg vorherrscht. Und so ein Beispiel, Anfang Juni haben Rebellen dort in der Region Beni, das ist ein Dorf in der Provinz Nord-Kivu, wo auch Ebola herrscht, überfallen, haben da ein Massaker angerichtet, also mehrere Menschen getötet und wirklich sehr brutal sind sie da vorgegangen. Und als das passierte, da gab es auch eine Ebola-Isolierstation und natürlich sind die Kranken dann geflüchtet. Da wartet man ja nicht, bis man überfallen wird. Und auch da sind Kranke dann ja quasi wie untergetaucht, also nicht mehr auf der Isolierstation.
Damit sind wir schon mitten im Thema auf das Misstrauen und auch die Geschichte von Ebola gehen wir nachher noch ein bisschen mehr im Detail ein. Schaffen wir zuerst kurz ein paar Fakten. Stand heute sind über 700 Menschen am Ebola-Virus erkrankt. Mindestens 180 sind daran gestorben. Kannst du jetzt kurz sagen, wo und wann das Ebola-Virus jetzt ausgebrochen ist und wie stark?
Also offiziell, was jetzt die WHO dann auch erhoben hat, dass sie am 5. Mai davon erfahren hat, die WHO, dass es in der Region, in der Provinz Ituri, das ist halt im Nordosten vom Kongo, und da in der Bergarbeiterstadt, Bergbaustadt Mongwalu, dass es dort zu mysteriösen Todesfällen kam, also zu sehr vielen auch, besorgniserregend, ungewöhnlich. Da schauen dann die Behörden und vor allem die WHO genauer hin, das war also was Offizielles. Und dann schaut man nach, woran liegt das, was ist dort passiert. Und da war es dann wirklich so, dass von den Kranken dann Blutproben genommen wurden, wurden eingeschickt, untersucht und zunächst wurden sie auf Ebola getestet. Die häufigsten Vertreter von Ebola waren negativ und erst am 15. Mai, da gab es dann den Nachweis, dass es bei diesem Ebola-Virus sich um das Bundibugyo-Ebola-Virus handelt. Das ist benannt nach einer Region in Uganda, wo erstmals so ein Ausbruch stattfand. Daraufhin haben die kongolesischen Behörden dann informiert, dass dieses jetzt offiziell der 17. Ebola-Ausbruch im Land ist. Und die WHO hat dann sofort am 16. Mai diesen Ebola-Ausbruch als gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite definiert.
Early on Sunday, I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. And because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic, we will convene the emergency committee today to advise us on temporary recommendations.
Und seitdem schaut auch die Welt drauf. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, der erste Patient gilt als ein Mann, der am 28. April in einer medizinischen Einrichtung in Bunia starb. Der hatte den schon jemanden angesteckt, aber das ist so das Offizielle, was man zurückverfolgen kann. Was vermutet wird, ist, dass es schon seit März oder vielleicht sogar seit Februar, also Monate zuvor, Ebola schon kursiert ist und das sich schon sehr weit verbreitet hat. Und das ist eine große Gefahr, weil wenn wir jetzt die Zahlen hören, die du genannt hast, über 700, ist es immer noch viel, muss ich das mal vorstellen, wenn das jetzt hier passieren würde, wie dramatisch das ist. Aber es gab Ausbrüche mit mehreren tausend Infizierten und Toten bereits. Und die Dunkelziffer wird sehr hoch sein.
Der Begriff Ebola, da dürften ja die meisten schon mal gehört haben, da dürften die meisten präsent sein. Das Virus bricht seit 50 Jahren immer wieder aus. Was müssen wir jetzt genau über das heute grassierende Ebola-Virus wissen?
Ja, da machen wir vielleicht, wenn du möchtest, einen kleinen Ausflug in die Virologie.
Sehr gerne.
Und zwar, dass wir vielleicht einfach mal die Ebola-Viren angucken, also Mehrzahl. Es gibt nicht nur ein Ebola-Virus, wie ich gerade gesagt habe. Da, wenn man die Blutproben analysiert und auf eins guckt, hat man das andere noch nicht. Es ist eine Virusfamilie. Fachbegriff heißen sie Filoviren. Und dazu gehören vier Spezies oder Arten von Viren, die für den Menschen gefährlich sind. Und zwar sehr gefährlich, also wirklich tödlich sein können. Das erste und das bekannteste ist das Zaire-Ebola-Virus. Also Zaire ist ja der frühere Name oder früher hieß die Demokratische Republik Kongo. Also jedenfalls das Gebiet dort, das war Zaire. Also dort ist das Ebola-Virus auch entdeckt worden, kommen wir später noch drauf. Das Zaire-Ebola-Virus, das ist für den bisher größten Ebola-Ausbruch der Geschichte bekannt. Und der war aber dann in Westafrika und war von 2014 bis 2016. Da waren über 28.000 Menschen infiziert und über 11.000 sind daran gestorben. Und dann kann man die Sterberate berechnen, also die liegt so bei 40% generell. Also für alle Ebola-Viren zusammen. Deswegen gucken wir auch hin und das ist so gefährlich. Wenn es nicht behandelt wird und man keine Maßnahmen ergreift, dann kann das bis zu 90% der Erkrankten töten. Also deswegen ist es eine sehr gefährliche Virengruppe. Es gibt noch das Sudan-Ebola-Virus. Da kennt man Ausbrüche in Uganda. Und da zum Beispiel 2022, 2023 und auch im letzten Jahr, die Sterberate liegt da so bei 50%. Und das Ebola-Virus, was wir jetzt anschauen, das Bundibuyo-Ebola-Virus, das ist erstmals aufgetreten in einer Region in Uganda, wurde auch danach benannt. Und da gab es zwei Ausbrüche 2007 und 2012. Und da liegt die Sterblichkeit, mit der die WHO auch jetzt in diesem Ausbruch rechnet, bei 30-40%. Vielleicht noch ein sehr ungewöhnliches Ebola-Virus, das wurde Thai Forest genannt. Da gab es nur eine Person, die jemals daran erkrankt ist und das war eine Schweizerin. Das war 1994 und die Frau, die sich angesteckt hat, ist eine Wissenschaftlerin gewesen und hat den Kadaver eines Schimpansenweibchens analysiert und sie haben gesehen, dass die Schimpansen, die sind an einer Krankheit gestorben und wie man jetzt dann weiß, es war Ebola. Und durch diese Untersuchung, die die Frau gemacht hat, hat sie sich dann selber angesteckt. Und da hat sie dann wenige Tage, also eine Woche danach, nach dieser Autopsie, hat sie ungewöhnlich hohes Fieber bekommen. Und das sind jetzt die typischen Merkmale, die für eine Ebola-Erkrankung gelten, dieses hohe Fieber. Dann hat sie zuerst gedacht, es könnte Malaria sein, so wie das auch jetzt bei den Leuten in Kongo so ist, dass man zuerst denkt, es ist wohl Malaria. Bei der Frau kamen Muskelschmerzen, Kopfschmerzen dazu und dann dieser extreme Flüssigkeitsverlust durch Durchfall, Erbrechen. Und dann gab es auch Blutung, bei der Frau jetzt nicht, aber das könnte eben, das ist so normalerweise beim hämorrhagischen Fieber, was Ebola macht. Und da gibt es typischen Hautausschlag, kann Gedächtnisverlust geben. Also es ist eine sehr schwere, furchtbare Krankheit.
Und das haben eigentlich alle Ebola-Viren gemeinsam, so die Symptome?
Genau, die Symptome sind sehr ähnlich und vor allem dieses hämorrhagische Fieber. Und wenn es zu diesen Blutungen kommt, dann ist es wirklich, dann kann es eben zu so einem Organversagen kommen. Das ist dann tödlich.
Wie ist denn für die Schweizerin ausgegangen, die sich quasi als Einzige mit dem Thai Forest infiziert hat?
Also als sie dann schwer krank war, hat die Reha sie zurückgeholt. Sie wurde dann intensivmedizinisch betreut, Isolierstation. Und ein Glück ist sie komplett genesen. Und das Gute war auch, sie hatte 50 Kontaktpersonen, also sowohl das medizinische Personal, was sie ausgeflogen hat. Und es hat sich niemand angesteckt. Das war schon mal ganz wichtig. Und sie hat auch keine Nachwirkung, was aber passieren kann bei Ebola-Erkrankungen.
Wenn wir jetzt auf das heutige Ebola-Virus zurückkommen, wie wird es übertragen?
Es wird durch Körperflüssigkeiten übertragen, von Mensch zu Mensch. Und das ist genau dieses Beispiel, was wir gebracht haben. Also erstmal, wenn jemand erkrankt ist, je schwerer jemand erkrankt ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich andere anstecken. Also es geht durch Blut, Speichel, Schweiß eben auch, Urin, Stuhl, Erbrochenes. Und wenn sich jemand erbricht oder eben beim Durchfall, da kann es auch immer so Tröpfchen geben. Also es ist sehr infektiös und kennen wir vielleicht von Bildern dann diese Isolierstation und wie dann auch das Gesundheitspersonal geschützt ist, so in diesen schon fast raumfahrähnlichen Anzügen. Mhm. Also dass auch wirklich, dass nicht über Mund, Nase irgendwas eindringen kann, nicht über die Hände, dass man sich nicht ins Auge fasst, wenn man auch nur den Schweiß angefasst hat von den Leuten. Es kann sich aber nicht, wie jetzt das Coronavirus, über Aerosole verbreiten. Also es ist nicht einatmenbar, dass jemand jetzt irgendwie in einen Raum geht und da vielleicht Aerosole vorherrschen und man sich ansteckt, wie bei anderen Krankheiten. Und deswegen ist die Übertragung zwar sehr gefährlich, aber man muss schon nah rangehen und dicht in Kontakt sein. Es können auch infizierte Flächen, also das ist eben für Spitäler und Stationen da sehr wichtig, können auch infiziert sein für eine gewisse Zeit, also jetzt nicht über 3 Wochen oder so, aber abgekürzte Zeit. Und deswegen sind diese Schutzanzüge so wichtig.
Das heißt, es ist hochinfektiös. Das macht auch die Bestattungen sehr schwierig, habe ich gelesen.
Das Virus kann auch von Leichen noch übertragen werden, was den Abschied von Verstorbenen erschwert.
Das ist ein großes Problem bei den traditionellen Bestattungen, wie sie dort in der Region stattfinden. Das hatte ich gesagt, dass eben die Angehörigen wirklich von dem Leichnam, von dem Toten nochmal Abschied nehmen und mit Umarmungen nah rangehen, mit Küssen. Und da können dann bis zu 50 Leute oder mehr kommen. Und da kann es dann zu diesen Super-Spreader-Events kommen. Und das wollen eben die Mediziner auf jeden Fall vermeiden. Und das hat eben zu diesen Problemen gegeben, wenn das die Leute nicht verstehen können und einfach nicht verstehen, dass sie das nicht dürfen.
Am Stadtrand begräbt die Familie ihren verstorbenen Vater, ohne ihn, wie hier üblich, noch einmal berühren zu können. Das Grab wird abgeschirmt. Der Leichnam ist zu ansteckend. Eine weitere Grausamkeit dieses bösartigen Virus.
Bevor wir über die Folgen jetzt von dem Ausbruch reden, möchte ich gerne kurz noch ein bisschen zurückschauen mit dir. Ebola ist ja 1976 das erste Mal identifiziert worden. In Kongo, wie du selber gesagt hast, ist seither 17 Mal ausgebrochen. Weltweit habe ich zusammengetragen 25 Mal. Warum kehrt Ebola immer wieder zurück? Und warum reden wir jetzt auch heute wieder über Ebola?
Es findet halt immer wieder Übertragung statt, und zwar von Tieren auf den Menschen. Also das heißt dann Zoonosen. Und auch dieser jetzige Ausbruch, da rechnet man auch damit, oder das kann man im Erbgut vom Virus auch nachvollziehen, dass es wirklich ein neues Virus ist, das jetzt ganz frisch nochmal vom Tier übertragen wurde. Und die Tiere, die in Frage kommen, das sind Flughunde oder Fledermäuse. Die heißen dann Reservoir, also die Fledermäuse und Flughunde, die tragen die Viren in sich, werden selber nicht krank, können sie aber ausscheiden über den Kot zum Beispiel. Also wenn es nicht sehr hygienisch zugeht und man hat Fledermauskot irgendwo, oder was ein großes Problem ist auch, dass die Menschen Bushmeat essen. Das heißt, dass sie sich von Wildtieren ernähren, können auch Fledermäuse dazugehören. Und wenn da die Viren nicht abgetötet sind, das Fleisch nicht durchgekocht, gebraten ist oder dann eben infizierter Kot noch dazu kommt, dann kann eine Übertragung stattfinden.
Wir reden hier in diesem Podcast jetzt immer von Kongo-Kinshasa. Das hat den Grund, weil es gibt auch die Republik Kongo. Wir reden hier aber von der Demokratischen Republik Kongo oder eben Kongo-Kinshasa. Dort bricht das Ebola-Virus immer wieder aus. Warum dort?
Vermutlich, weil eben dort diese Flughunde und Fledermäuse auftreten, aber auch, weil die Menschen sehr eng zusammenleben mit den Tieren, also oder immer wieder in Kontakt kommen. Das ist eine Möglichkeit. Also erstmals wurde es nachgewiesen 1976, und da wurde es auch nach dem Fluss Ebola benannt im Nordwesten von der Demokratischen Republik Kongo. Und dort gab es ein Missionsdorf, Yambuku genannt, also ein ganz kleines Dorf, was eben von Missionaren auch geführt wurde, geleitet wurde. Und da kam es dann erstmal zu diesem mysteriösen Ausbruch, und da haben sich 318 Menschen infiziert und 280 sind gestorben. Also das war eine Sterberate von über 80%. Das war sehr dramatisch. Aber es war auch so, dass sie waren dann im Spital zusammen und haben dann auch Infusionen bekommen. Da wurde dann eine Glasspritze benutzt, nicht richtig sauber gemacht. Also es wurde auch dort noch übertragen. Es war schon sehr dramatisch. Und da hat man eben erstmals dieses Virus dann, glaube ich, ein belgischer Forscher dann im Blut gefunden. Ein bis dahin komplett neues Virus. Die meisten Ausbrüche sind in Zentral- und Ostafrika erfasst worden, und eben darunter immer wieder eben diese 17 von 25 Ausbrüchen waren eben wirklich in der Demokratischen Republik Kongo. Es gab aber auch Ausbrüche in Gabun, in der Republik Kongo, im heutigen Südsudan oder auch in Uganda. Und da hatte ich ja schon gesagt, da ist ja auch der Namensgeber, denn Bundibugyo, vom jetzigen Ebola-Virus her. Der schlimmste Ausbruch, der war 2014 bis 2016 in Westafrika, in Guinea, Liberia und Sierra Leone.
In über 60 Orten, verteilt auf drei Länder, hat das tödliche Virus zugeschlagen.
This is the largest, most severe and most complex outbreak in the nearly four-decade history of this disease.
We cannot cut off the affected countries and hope this epidemic will simply burn out. To put out this fire, we must run into the burning building.
Was die Bekämpfung jetzt von dem Ebola-Virus-Ausbruch ja schwierig macht, ist, dass es für das Virus jetzt, das ausgebrochen ist, noch keinen Impfstoff gibt und auch kein Medikament. Jetzt haben wir von dir gehört, es hat immer wieder Ausbrüche gegeben, 25 insgesamt. Also wie kann das jetzt sein, dass man heute keinen Impfstoff hat, kein Medikament, obwohl es das Virus doch schon so lange gibt?
Das hat was damit zu tun, was ich eben schon erzählt hatte, dass es sich um eine Virusfamilie handelt, und die sind eben nicht so verwandt. Also dieses Zaire-Ebola-Virus, das war verantwortlich für diesen schlimmsten Ausbruch von 2014, und da musste man dann auch quasi notfallmäßig einen Impfstoff entwickeln oder hat ihn entwickelt, den gibt es. Und dann denkt man natürlich, wir haben einen Impfstoff, warum wenden wir den nicht für das jetzige Ebola-Virus an? Und das ist so, dass diese Viren, die gehören eben zu einer Familie, aber es sind keine Varianten. Sie sind also so unterschiedlich, dass der Impfstoff nicht wirkt in diesem Fall.
Wie zum Beispiel bei Corona, wo man dort Varianten gehabt und sie können anpassen.
Genau, und beim Coronavirus haben wir quasi ein Virus gehabt, was sich durch Mutationen leicht verändert hat, aber das Virus war das gleiche. Und diese Viren, die sind jetzt so unterschiedlich, dass man verschiedene Impfstoffe braucht. Andere Impfstoffe sind aber in der Entwicklung und sollen auch getestet werden dann.
Mhm. Aber in der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, wenn man will, dann kann es ziemlich schnell gehen, so einen Impfstoff zu entwickeln. Könnte das jetzt auch bei Ebola der Fall sein?
Das ist die große Hoffnung. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das klappen würde. Also Anfang Juni hat die internationale Impfstoffallianz CEPI angekündigt, dass sie 3 Impfstoffkandidaten speziell fördert, also finanziert. Und das sind diejenigen, von denen man glaubt, dass man da am schnellsten zu einem guten Ergebnis kommt. 2 davon sind virale Vektorimpfstoffe, heißt das. Die werden aus abgeschwächten Viren bestehen. Und das sind alles welche, die sind bekannt. Also der eine davon, so wurde der Impfstoff für das Zaire-Virus gemacht, also diesen einzigen Ebola-Impfstoff, den es schon gibt. Und der hat eine 97-prozentige Wirksamkeit. Das ist schon mal sehr hoch und das würde man jetzt gerne natürlich auch haben. Das Problem ist, die Entwicklung braucht 7 bis 9 Monate. Da sind sie jetzt dran. Das zweite ist eine Entwicklung von der University Oxford, kennen wir von der Corona-Pandemie. Da wurde ein Impfstoff entwickelt und das besteht aus einem abgeschwächten Erkältungsvirus eines Schimpansen, aber das ist eben eine etablierte Methode. Und das würde dann 2 bis 3 Monate dauern. Es gibt aber nicht so viele Wirkstoffkandidaten jetzt, die muss man erst suchen, das könnte sich also auch noch verzögern. Und was wir jetzt spontan denken, die mRNA-Impfung, die wir kennen von Moderna, das ist der 3. Impfstoff, die sind ja sehr schnell herzustellen, wie wir immer gehört haben. Und das war ja auch in der Corona-Pandemie so, könnte man auch theoretisch in 2 bis 3 Monaten hinbekommen. Da gibt es aber jetzt wenig Tierstudien dazu und schon gar nicht klinische Studien, wirklich am Menschen. Das wird jetzt parallel alles gemacht, deswegen wird das auch wahrscheinlich sehr schnell gehen, aber dennoch wird es so 3 bis 4 Monate dauern und muss dann noch in klinischen Studien geprüft werden. Und dass man überhaupt keine Impfstoffe jetzt gegen diesen Bundibugyo-Ebola-Virus hatte, das war einfach, man hat keine Ausbrüche erwartet. Man hatte jetzt 2-mal in Uganda, das kommt dann vor, vielleicht taucht er nie wieder auf, aber jetzt ist er wieder aufgetaucht und jetzt wird es dann hoffentlich bald einen neuen Impfstoff dafür geben.
Was mir in der letzten Woche auch ab und zu begegnet ist, ist der Begriff vom Ebola-Business. Was ist der Hintergrund?
Ja, das ist ein zynischer Begriff und da nehmen wir vielleicht das auf, was da vor Ort passiert ist, dass die Leute nicht so genau wissen, was ist Ebola überhaupt und sich dagegen wehren, dass ihre Kranken da isoliert werden und dann sie als Tote zurückbekommen quasi. Und die Menschen vor Ort, die sehen, was sie jetzt sehen, was jetzt passiert. Man hat diesen Ausbruch und plötzlich kommen da von den reichen Nationen, kommen da Helferinnen und Helfer, kommen an, die bringen Geld mit, die übernachten da in Hotels, die kommen da mit schicken Autos, die man sonst in der Demokratischen Republik Kongo gar nicht sieht und versuchen zu helfen, also bauen ja auch Behandlungszentren auf und trotzdem ist das Misstrauen dann groß und man denkt, wo kommt jetzt auf einmal dieses Geld her? Niemand hat uns bisher in unserem Bürgerkrieg, in diesen schlimmen Verhältnissen unterstützt. Jetzt kommen sie von allen Seiten und dann ist plötzlich Geld da und es gibt ja immer Gewinner. Und es hat es wohl in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass dann Zahlen gefälscht wurden, dass man noch mehr Hilfe dann bekam von außen. Das geht dann aber so weit, dass große Teile der Bevölkerung sogar vermuten, dass das Virus, also eben haben wir ja gesagt, dass es das nicht gibt oder dass irgendwelche korrupten Eliten das erfunden haben oder NGOs oder sogar, dass es, wenn es das wirklich gibt, dann extra verbreitet wird, um internationale Hilfsgelder ins Land zu ziehen. Macht die Situation nicht einfacher jetzt. Ne?
Viele glauben also nicht, dass die Krankheit überhaupt existiert. Glaubst du denn, man kann das Vertrauen wieder herstellen? Ist das überhaupt möglich?
Das ist schwierig, weil eben keine stabilen Verhältnisse herrschen und dadurch, was jetzt also nötig wäre, wäre ja eine gute Information, dass man die Leute informiert, was ist Ebola, wie verbreitet es sich, die Toten, warum müssen die anders beerdigt werden und das darf ja auch eigentlich nicht unter Zwang geschehen, dass man sie nicht, dass es eben nicht zu diesem Kampf kommt und dass man dann wirklich da die Isolierstation anzündet. Das wäre nötig und das hat man auch bei anderen Ebola-Ausbrüchen schon so gemacht, machen können, dass man wirklich in die lokale Bevölkerung reingeht, dass die Leute auch vertrauen, ob das jetzt Priester sind oder Lehrer sind oder Lehrerinnen, dass die wirklich sorgsam informieren, Vertrauen dann aufbauen und dass sie eben sagen, warum müssen wir die Kranken isolieren, warum müssen wir Kontakte vermeiden, warum müssen wir Fälle melden und nicht verstecken. Das dauert einfach Zeit. Das ist aber die Hoffnung, dass das jetzt anläuft, passiert. Es muss auch passieren. Und ich glaube, es hilft vielleicht auch, dass die WHO sich natürlich eingeschaltet hat. Der Generalsekretär war auch schon dort. Und dieses Vertrauen zu schaffen, ich glaube, das dauert lange. Ob das passieren wird, weiß ich jetzt nicht, aber die Hoffnung ist groß.
Was sind die unmittelbaren Folgen von dem Ausbruch in Kongo?
Also was jetzt im Moment gemacht wurde, ist jetzt auch die Nachbarländer oder so, dann gab es Einreisebeschränkungen. Diese Einreisebeschränkungen sind aber sehr umstritten auch. Also auch die WHO hat dagegen eigentlich gesagt, das wollen sie nicht. Das ist auch diskriminierend. Und es ist eben nicht so, dass das ist eigentlich noch ein Vorteil jetzt an dieser Art der Übertragung. Die Leute, die sind erst ansteckend, wenn sie krank sind. Und krank heißt wirklich sehr krank, hatte ich ja gesagt. Auch je kranker, je eher geht die Ansteckung. Das heißt, wenn die Leute noch gesund sind, sind sie nicht ansteckend. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ebola-Kranke verreisen und eine Pandemie auslösen. Das ist ja, glaube ich, die Angst, die man jetzt auch hat.
Auch hinsichtlich von der WM, oder? Gerade letzte Woche hat die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA gestartet. Wie reagiert man dort denn auf das grassierende Ebola-Virus?
Ja, da war jetzt wirklich in den USA die Angst groß, dass man jetzt eben über so ein Großereignis wie die WM, wo weltweit Leute und Fans zusammenkommen, da jetzt vielleicht so ein Superspreader-Ereignis hätte. Und dann ging das ja so weit, dass jetzt die USA, Kanada und Mexiko, also die Ausrichterländer, die haben Einreisebeschränkungen für eben Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo erlassen. Und ich glaube, das geht auch noch weiter und wollten auch Druck aufsetzen auf europäische Länder, auch auf die Schweiz, dass auch wir niemanden aus diesen Ebola-betroffenen Ländern überhaupt einreisen lassen. Dann war die Angst, dass die Fans, die afrikanische Fans dann über Europa, über die Schweiz und in die USA einreisen könnten. Das ist natürlich auch also sehr weit gefasst und da gab es, glaube ich, auch irgendwelche Drohungen dann schon wieder von der US-Regierung. Es ist aber so, die Fans sind jetzt da. Die Demokratische Republik Kongo hat sich erstmals seit über 50 Jahren wieder qualifiziert. Sie nimmt also teil. Und da war dann die Diskussion, dass die Fußballer erstmal für 3 Wochen in Quarantäne mussten. 3 Wochen deswegen, weil die Inkubationszeit der Krankheit, also wenn man sich jetzt wirklich ansteckt, bis die Krankheit ausbricht, dann dauert es 2 bis 21 Tage. Wenn nach 21 Tagen die Krankheit nicht ausbricht, kann man davon ausgehen, nicht erkrankt zu sein. Und die USA-Regierung wollte sich da einfach dann absichern, dass auch die Fußballer jetzt nicht das Virus ins Land bringen.
Haben sie aber nicht durchgesetzt.
Es war wohl wirklich so, dass die kongolesische Mannschaft 3 Wochen in Quarantäne war und dadurch alle, weiß ich jetzt nicht, aber viele von den Testspielen nicht machen konnte.
Für uns in der Schweiz ist ja das Ebola-Virus jetzt weiter weg. Warum sollte es uns trotzdem interessieren?
Also einmal geht es natürlich um eine humanitäre Katastrophe, die es jetzt gilt, in Afrika abzuwenden. Das allein ist aber oft noch nicht Antrieb genug, weil natürlich auch viel Geld fließt und ein Impfstoff entwickelt wird. Es geht jetzt auch wirklich darum, das tödliche Virus einzudämmen und zu bekämpfen, also bevor es um die Welt reist. Das ist zwar sehr selten, also Ebola ist eine seltene Krankheit, aber jetzt in diesem Ausbruch, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann hätten wir ja, das Beispiel habe ich ja genannt von der Schweizerin, ein funktionierendes Gesundheitssystem, um die Leute mit Flüssigkeit zu versorgen, zu isolieren, das einzudämmen. Da haben wir viel bessere Möglichkeiten, viel, viel bessere natürlich als der Kongo. Und trotzdem würde es unsere Gesundheitssysteme belasten. Das wollen wir nicht und das wollen andere Länder auch nicht. Deswegen wird da so hingeschaut. Eigentlich ist es sehr wichtig, da jetzt hinzuschauen. Den Leuten geht's wirklich schlecht. Sie haben eben nicht nur diesen Krieg, diesen Bürgerkrieg, der schon seit Jahren davor herrscht, jetzt auch noch die Ebola-Epidemie, dieser furchtbare Ausbruch. Es wäre schon sehr wichtig, dass sie Hilfe bekommen.
Zum Schluss, was wäre denn das Best-Case-Szenario, das jetzt passieren könnte? Und welches wäre der Worst-Case?
Also Best-Case-Szenario wäre natürlich, wenn man es schaffen könnte, Vertrauen jetzt aufzubauen. Die schnellen Maßnahmen müssen eigentlich sein, sich zu isolieren und zu akzeptieren, dass Kranke in die Isolierstation müssen. Also einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Und dann natürlich, dass wirklich schnell ein wirksamer Impfstoff kommt. Es gibt auch noch Medikamente, die jetzt auch dann ausgetestet werden müssen, weil eben es gibt ja noch keine, die direkt zugelassen sind für dieses Ebola-Virus. Aber das wäre gut, wenn man das zu den Betroffenen bringen könnte. Und vielleicht, wenn man denn sieht, es gibt nämlich auch schon Genesene, die ersten, die dann wirklich geheilt aus den Isolierstationen nach Hause kommen. Und das wäre natürlich gut, wenn das jetzt auch mehr verbreitet wird, dass wirklich die Menschen vor Ort sehen, es wird euch geholfen. Das wäre wirklich das Beste, was jetzt passieren könnte und schnell passieren muss. Worst Case ist natürlich, dass so viele Menschen sterben oder ähnlich viele, wie bei dem schlimmsten Ausbruch von 2014, wo das ja wirklich in die über 11.000 waren, die gestorben sind über die Jahre. Und wenn das jetzt nicht eingedämmt wird, dass das wirklich Monate oder Jahre weitergehen könnte, das wäre wirklich das Schlimmste. Und dass es zu einer Ebola-Pandemie kommt, die sich wirklich weltweit verbreitet, das ist ungewöhnlich. Also dieses Szenario Coronavirus jetzt, dass ein Ebola-Virus kommt, eben weil die Übertragung anders ist. Und deswegen ist diese, sage ich mal, internationale Angst davor nicht begründet. Aber hinschauen sollte und müsste man trotzdem aus den vielen genannten Gründen.
Danke, dass du es machst, Anke. Merci für das Gespräch.
Danke dir.
Wer sich noch mehr möchte vertiefen und sich auch einmal einen Überblick darüber verschaffen, wo eben das Ebola-Virus ausgebrochen ist, wie sich das zeigt, dem oder der verlinken wir hilfreiche Übersichtsartikel in den Shownotes. Dort findet ihr auch noch eine Geschichte von unserem Korrespondent, wo aufzeigt, wie die USA zum Beispiel ein Quarantänelager in Kenia wollen errichten, ein Land, wo es noch gar keinen Fall gibt und das eine entsprechende Debatte ausgelöst hat. Das war es gewesen, was apropos für heute. Die Folge produziert hat Jackie Wechsler und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.